Hallo und willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Wernig und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen, so auch in der aktuellen Folge. Ich habe Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations bzw. vom Sicherheitshalber Podcast eingeladen, um ein wenig über die europäische Verteidigung, die europäische Verteidigungsfähigkeit, die europäische Zusammenarbeit bei der europäischen Verteidigung, Drohnenkriegsführung, automatisierte Kriegsführung, Terminator 2 und vieles anderes, das damit zusammenhängt, zu sprechen. Wir kennen uns, weil ich sie gefragt habe, ob sie für mein mit Franz Zede geschriebenes Neutralitätsbuch einen sogenannten Blurb verfasst. Das sind diese kurzen Zitate zu einem Buch, die am Buchrücken stehen. Und weil ich eben bei den Sicherheitshalber Folgen gehört habe, dass sie manchmal etwas zur Neutralität sagt, habe ich mir gedacht, vielleicht interessiert sie unser Buch. Sie hat angenommen und hat eben da so einen kurzen Kommentar zu unserem Buch nach der Lektüre verfasst, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Und dann habe ich mir gedacht, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen. Ich höre den Sicherheitshalber Podcast schon sehr lange, sehr gerne und oft denke ich mir, das sind vier so interessante und unterschiedliche Charaktere. Ich könnte mit jedem einzelnen von ihnen eine eigene Folge aufnehmen. Und jetzt habe ich zumindest mal die Ulrike Franke gefragt. Sie hat dankenswerterweise zugesagt und das Ergebnis ist eine interessante Folge. Ton ab. Ja, Ulrike Franke, schön, dass du bei Recht Politisch bist.
Es freut mich sehr.
Viele, die sich für internationale Politik interessieren, für Sicherheitspolitik interessieren, kennen dich. Aber vielleicht kennen dich nicht alle. Darum die Bitte, dich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
Aber gerne. Also ich heiße Ulrike Franke. Ich arbeite beim European Council on Foreign Relations, ECFR. Das ist ein Think Tank, eine Denkfabrik mit Sitz in nicht allen, aber vielen europäischen Hauptstädten. Ich selber sitze in Paris und arbeite eben bei diesem Think Tank zu Fragen der deutschen und europäischen Sicherheitsverteidigungspolitik. Und spezifisch beschäftige ich mich auch mit so Fragen wie neue Technologien, Kriege verändern. Das ist auch so mein akademischer Hintergrund. Also ich habe vor einigen Jahren meine Doktorarbeit zum Thema Drohnen geschrieben und irgendwie verfolgt mich dieses Thema seitdem einigermaßen lange. Genau. Und ich podcaste selber. Deswegen finde ich das immer ganz toll, wenn wir mal ein paar deutschsprachige Podcaste zu diesem Thema haben.
Da gleich Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Ich werde auch in den Shownotes entsprechend dein Profil verlinken und natürlich auch den Podcast, bei dem du unter anderem regelmäßig sprichst, dem berühmten Sicherheitshalber Podcast.
Wir sind nicht berühmt, wir sind einfach schon alt. Wir machen das einfach schon lange.
Weltberühmt in Deutschland zumindest. Genau. Die erste Frage, die mir eben seit längerem schon auf dem Herzen liegt, auf der Zunge liegt: Wie sehr verändert Technologie die Kriegsführung für uns im Westen? Was meine ich damit? Wir sind ja, was man als postheroisch bezeichnet. Wir wollen selbst keinen Krieg führen. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder sterben. Wir wollen selbst nicht sterben. Wir können mit dem Gedanken vom patriotischen Krieg und vom Sterben fürs Vaterland wenig anfangen. Und jetzt haben wir vor kurzem gelesen, in der Ukraine reiner Roboterangriff. Ist das nicht auch für uns im Westen eine, unter Anführungsstrichen, positive Entwicklung? Weil da sterben ja keine Menschen. Ist das eine Lösung für postheroische Gesellschaften, die eben nicht wollen, dass ihre Söhne und oft auch Töchter sterben?
Ich denke nicht. Also ich glaube, das ist zum großen Maße so ein Trugschluss. Und ehrlich gesagt, so etwas, was uns technologische Entwicklungen seit vielen Jahren, Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten versprechen. Also ehrlich gesagt, auch bei der Erfindung des Maschinengewehres hieß es irgendwie, das würde jetzt den Krieg so verbessern irgendwie, dass quasi weniger Leute sterben. Und sowas gab es immer wieder. Deswegen, ich wäre damit sehr vorsichtig. Fangen wir mal vorne an. Also wie verändern neue Technologien die Kriegsführung? Jede neue Technologie verändert ja potenziell den Charakter der Kriegsführung. Also die Art und Weise, wie Kriege geführt werden. Und wir sehen das jetzt aktuell in der Ukraine ganz, ganz drastisch. Da werden zum Beispiel wahnsinnig viele Drohnen eingesetzt. Also die Größenordnungen sind da ja unglaublich. Wir reden inzwischen von Millionen von Drohnen. Und das hat einfach verändert, wie überhaupt Krieg geführt werden kann. Also die Frontlinie ist keine Linie mehr, sondern eher so ein 20, 30 Kilometer breiter Streifen, in dem quasi alles von Drohnen auch gesehen und angegriffen wird. Es gibt diese Tendenz zum sogenannten transparenten Schlachtfeld, also dass quasi alles auf dem Boden auch gesehen werden kann, eben wegen der Drohnen. Gleichzeitig gibt es diese elektronische Kriegsführung, die dem zuwiderläuft und dann eben alles irgendwie gejammt und gespooft wird. Also sowas sehen wir sehr stark. Wir sehen künstliche Intelligenz auf dem Schlachtfeld. Was wir allerdings noch nicht und vielleicht nie sehen werden, ist, dass tatsächlich die Natur des Krieges verändert wird. Also Krieg bleibt eben irgendwie eine a priori politische Auseinandersetzung von Menschen und in der Regel Staaten, die mit kriegerischen Mitteln ausgetragen wird. Und solange nicht jetzt irgendwie zum Beispiel durch künstliche Intelligenz wir jetzt die Supercomputer kriegen, die tatsächlich für uns Kriege führen, Kriege beginnen, Kriege entscheiden, ändert sich daran irgendwie nichts. Und letzter Satz, was ich eben meinte mit dem Trugschluss: Wenn man sich eben so die Geschichte der neuen Technologien in der Kriegsführung anguckt, und wie gesagt, da komme ich akademisch so ein bisschen her, zeigt sich eben, dass meistens neue Technologien in der Kriegsführung zusätzlich kommen zu den bestehenden. Also es ist selten, dass etwas quasi aufs Schlachtfeld kommt und etwas anderes ersetzt. Das gibt es auch. Das Schießpulver hat irgendwie die Armbrust ersetzt und solche Dinge natürlich. Aber grundsätzlich ist es oft eher obendrauf. Und in letzter Konsequenz, und ich glaube, das muss man immer so drastisch sagen und wissen, sind Kriege relativ schnell an dem Punkt, wo die 18-jährigen Rekruten irgendwo im Schlamm sterben. Und da darf man nicht so tun, als seien jetzt quasi Roboter oder auch Cyberkriegsführung, Weltraumkriegsführung und so weiter jetzt irgendwie so die Lösung, dass das nicht mehr passiert. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Auch wenn natürlich, klar, Technologie dazu beitragen kann, dass gewisse Dinge vielleicht sicherer werden oder man keine Menschen mehr schicken muss oder all sowas. Also im Kleinen kann das natürlich einen Einfluss haben, aber so im Großen irgendwie die Idee der blutlosen Kriege und dass das eben ja auch für unsere postheroischen Gesellschaften so funktionieren kann, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das ist so ein Versprechen, mit dem wir schon oft falsch lagen in der Geschichte.
Weil das fundamentale Dilemma, das die Ukraine hat, haben wir im Westen ja auch. Einfach zu wenige junge Männer und vor allem zu wenige kampfwillige junge Männer. Das sieht man ja genauso in Deutschland, kennen wir auch in Österreich sehr gut, dass wir uns mit dem Gedanken daran, im Falle eines Falles unser Land verteidigen zu müssen, nur sehr, sehr schwer anfreunden können. Gleichzeitig gibt es da draußen Länder, die es anscheinend besser schaffen, Männer und manchmal auch Frauen zu mobilisieren, ins Schlachtfeld zu schicken.
Ja. Also erstmal, ich wäre hier, ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein, eine Parallele zwischen der Ukraine und dann eben Deutschland, Österreich und so weiter zu ziehen, weil es eben ein Land im Krieg ist und auch ein Land, das eben tatsächlich um sein nationales Überleben kämpft. Und es stimmt natürlich, dass die Ukraine in Anführungsstrichen zu wenig Männer und Frauen hat, jetzt gerade im Vergleich zu Russland. Und dass es natürlich auch da Leute gibt, die nicht kämpfen wollen, die fliehen, desertieren, all sowas. Aber grundsätzlich ist es ja eher so, dass die Ukraine als ganze Gesellschaft extrem kampf- und verteidigungsbereit ist, weil sie eben sagen, wir haben gar keine andere Wahl, wir müssen hier unser Überleben verteidigen. Die Situation haben wir natürlich in Deutschland, in Österreich, in Europa so nicht. Insofern, ich finde auch immer, ich diese Umfragen, die versuchen irgendwie so rauszukriegen, wären die Leute bereit für ihr Land zu kämpfen oder gar zu sterben, finde ich immer sehr schwierig. Also erstens die Frage, sind sie bereit für ihr Land zu sterben? Da denke ich mir immer so, also das wundert mich nicht, dass da kaum jemand mit Ja antwortet. Die meisten Leute sind maximal bereit, irgendwie so für ihre engsten Familie, irgendwie Kinder zu sterben oder so. Kämpfen, glaube ich, gibt schon ein bisschen ein anderes Ergebnis. Aber natürlich, so in den Friedenszeiten und wenn es eben die direkte Bedrohung nicht gibt, ist das sehr abstrakt und da sagen die Menschen nein, das kann ich auch, oder viele Menschen nein, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich muss aber auch sagen, und das ist was, das habe ich schon häufig in verschiedenen Foren gesagt, aber es lohnt sich, es zu wiederholen. Mir fehlt, gerade in Deutschland, und ich glaube, das ist in Österreich ähnlich, mir fehlt die politische Begleitung dieser ganzen Zeitenwende und dieser ganzen, also wirklich Zeitenwende jetzt im ganz Großen gesehen, dieser politischen Veränderungen, die wir aktuell in der Welt haben, die eben dazu führen könnte, dass wir uns verteidigen werden müssen. Und mir fehlt da irgendwie die politische Begleitung, die eben den Menschen klarer macht, worum es eigentlich geht und was wir hier eigentlich verteidigen und worüber wir hier eigentlich reden. Also es bleibt irgendwie alles sehr abstrakt und dann kommt plötzlich so jemand vorbei mit einer Umfrage und sagt, ja, würden Sie denn für Ihr Land kämpfen oder sterben? Und dann wundert es mich irgendwie nicht, dass dann viele Menschen Nein sagen.
Dann gleich die Nachfrage, ab wann müssen wir uns verteidigen? Es gibt ja das berühmte Zitat, war das Scharping damals? Deutschlandsicherheit wird am Hindukusch verteidigt? Ich weiß gar nicht mehr, von wem
es genau war. Ich dachte, es sei Struck gewesen.
Ja. Also erste Frage, ab wann verteidigen wir uns überhaupt? Und dann die zweite naheliegende Nachfrage, was genau verteidigen wir? Weil ich merke auch, dass viele Menschen mit so einem abstrakten Begriff wie wir verteidigen unsere Freiheit, wir verteidigen unsere Demokratie, ja auch nicht so viel anfangen können. Eben weil das so abstrakte Dinge sind, wo jeder weiß, ja, was genau ist denn das jetzt, dass ich alle paar Jahre mal wählen gehe oder dass ich über die Regierung schimpfen kann, ohne im Gefängnis zu landen. Also die zwei für mich jetzt naheliegenden Fragen, eben weil du sie auch gesagt hast, wir verdeutlichen oft den Leuten nicht genug, ab wann man sich verteidigt und was man eigentlich verteidigt. Da lade ich dich quasi dazu ein, zu dieser Frage gleich die Antwort auch mitzugeben.
Ja, also ab wann man sich verteidigt, ich glaube, das lässt sich so in dem Abstrakten tatsächlich nicht formulieren. Das kommt auf den tatsächlichen Fall an. Und auch dieses, wofür wir hier eigentlich kämpfen. Also das ist ja das Interessante auch hier, etwas fallabhängig, denn zum Beispiel in der Ukraine, die kämpfen um das nationale Überleben und sie kämpfen ja auch ganz klar gegen Besetzung, die dann, wie wir ja in Bucha und anderweitig gesehen haben, Folter und Tod und all sowas bedeutet. Also das ist dann eben gar nicht mehr abstrakt und das ist dann auch gar nicht, natürlich geht es da um eine Art und Weise zu leben und in Freiheit zu leben und auch in Demokratie und sowas zu leben. Aber es wird dann eben sehr konkret. Erstmal kämpft man natürlich tatsächlich ums Überleben und darüber nicht irgendwie, darum nicht besetzt zu werden und vertrieben zu werden und all sowas. Also man muss es da gar nicht jetzt irgendwie so ganz abstrakt an irgendwelche Demokratie-Konzepte hängen. Aber worauf ich eigentlich eher hinaus will, ist so dieses Grundsätzliche, wir leben in Gesellschaften, die meines Erachtens grundsätzlich sehr gut sind und eben freiheitlich und rechtsstaatlich und demokratisch. Und das ist, die sind nicht perfekt, die werden auch nie perfekt sein. Es ist immer irgendwie auch Work in Progress, aber die Tatsache, dass es eben Work in Progress ist und dass wir uns darüber auch ärgern können und dass wir was verbessern können, das ist eben wahnsinnig viel wert. Und ich finde, wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten teilweise so ein bisschen, fast auch aus so einem sehr liberalen Gedanken vergessen, dass es auch okay ist zu sagen, ich mag mein System lieber als andere und ich finde mein System auch besser als andere und ich will das auch gegenüber anderen verteidigen. Und also so ein bisschen in diese grundsätzlicheren Debatten zu gehen, fände ich von der Politik gar nicht so falsch. Also man hat so den Eindruck, das ist irgendwie so ein bisschen beliebig geworden, als sei es irgendwie egal, in welchem System man wohnt und das ist es halt überhaupt nicht.
Vielleicht, um es konkreter zu machen, ab welchem Zeitpunkt ist man jetzt in einer Art von Krieg? Weil wir hören so Begriffe, die so nebulös sind, wie zum Beispiel hybride Kriegsführung und dergleichen. Ja. Und ich als Völkerrechtler denke mir zum Beispiel, ein Krieg ist dann, sobald die Streitkräfte eines Staates gegen einen anderen Staat bzw. dessen Streitkräfte kämpfen oder wenn Akteure, die einem Staat zugerechnet werden können, gegen andere Akteure kämpfen, die einem anderen Staat zugerechnet werden können. Das ist eine sehr, sehr simple Definition, die für viele Konflikte aber nicht so passt oder so gut mit denen zusammenpasst, eben weil wir ja genau innerhalb dieser Dichotomie Frieden und Krieg diese Graustufen haben. Jetzt ganz konkret sind wir zum Beispiel mit Russland in einer Art von Krieg, auch wenn es kein klassischer Krieg ist, aber in einem Friedenszustand sind wir auch nicht.
Ja. Absolut, wir haben, und das hat ja auch zum Beispiel der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz zuletzt mal gesagt, wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden. Und in der Tat sind wir in so einer Zwischenzone, hybride Kriegsführung. Worüber reden wir eigentlich, nur um das mal konkret zu machen? Also was zum Beispiel, und das ist relativ gut nachweisbar, nicht jeder einzelne Fall ist 100% belegbar, aber als Bild kann man das wirklich sehr, sehr klar zeigen. Was wir sehen können, ist, dass Russland seit Jahren inzwischen gegen Europa und alle Länder in Europa einen hybriden Krieg führt. Das geht von Sabotage von kritischer Infrastruktur, teilweise gezielte Morde, Tiergartenmord in Deutschland und Salisbury in Großbritannien, solche Fälle. Die explodierenden Pakete in Postflugzeugen, die Unterseekabel, die durchgeschnitten werden, die Drohnenüberflüge über Flughäfen und anderen kritischen Infrastrukturen, die Cyberangriffe, es gab einen ganz bekannten, wo der Deutsche Bundestag quasi ausspioniert wurde und Daten geklaut wurden. All das passiert und auch ziemlich nachweisbar immer, wenn zum Beispiel im Zuge des Ukraine-Krieges Sanktionen erhöht werden, dann gehen diese Angriffe hoch. Also wir sind schon in einer Situation der hybriden Kriegsführung. Aber genau, es sind eben nicht die Soldaten, die irgendwie mit Panzern über die Grenze kommen. Und wo da die Linie gezogen wird, ehrlich gesagt, das wird immer eine politische Ermessensfrage sein. Ich stelle mir ehrlich gesagt auch immer die Frage, okay, wir haben jetzt immer wieder diese Drohnenüberflüge über Flughäfen in Europa. Bisher ist da nicht mehr passiert, als dass die Flughäfen temporär geschlossen werden mussten und dann gab es einen wirtschaftlichen Schaden und dann sind Flüge gecancelt worden und alle waren ein bisschen genervt. Der Punkt ist nur, diejenigen, die diese Drohnen hier fliegen, gehen ein wahnsinniges Risiko ein, nämlich, dass so eine Drohne mal in ein Triebwerk von einem Flugzeug kommt und am Ende das Flugzeug abstürzt. Also wir können hier wirklich mit Pech ein katastrophales Ergebnis uns vorstellen und dann haben wir da ein 350-Leute-Flugzeug, was tatsächlich abstürzt. Ist das dann der Moment, in dem man sagt, das ist jetzt aber ein Angriff? Das ist halt insofern spannend, als dass die Aktion, die in dem Fall, sagen wir jetzt mal, es sind russische Agenten gemacht haben, waren nicht anders als vor ein paar Monaten, wo man auch die Drohnen über den Flughafen geflogen hat. Es ist nur nichts passiert. Und dann eben ein paar Monate später passiert was. Ist dann das eine Attacke und das andere war keine? Also das ist so eine Grauzone. Und der Punkt ist ja, der ganze Trick von hybrider Kriegsführung ist ja genau, dass wir uns so Fragen stellen und dass es eben nicht so einfach ist zu beantworten, weil das den politischen Spielraum dann auch einschränkt und weil man dann eben sehr gut auch politische Akteure haben kann, die sagen können, naja, aber es war ja jetzt irgendwie kein echter Angriff und all sowas. Insofern, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier quasi am Podcast-Mikro den Moment definieren können und sagen, ab dann ist das echter Krieg und ab dann muss was getan werden. Das ist eine politische Entscheidung. Und dafür gibt es ja zum Beispiel jetzt innerhalb der NATO dann so Konsultationsprozesse unter Artikel 4, aber eben auch Artikel 5, also die Beistandsklausel, bevor die gezogen wird, wird ja auch durchaus beraten. Und da geht es eben darum, okay, ist das jetzt ein Angriff, muss darauf reagiert werden, wie sieht das aus? Insofern, es ist nicht wirklich mehr Frieden und das sollten wir uns klar machen und deswegen müssen wir in gewissen Bereichen auch quasi misstrauischer werden. Aber ich will mich jetzt auch nicht hier hinstellen und sagen, wir sind jetzt irgendwie im Krieg. Wir werden angegriffen, so würde ich es formulieren. Wir werden angegriffen, nicht unbedingt mit militärischen Mitteln, aber mit anderen. Und dem müssen wir begegnen. Und im schlimmsten Fall, ja, ist das vielleicht eine Vorstufe auch zu einem tatsächlichen Angriff, aber den versuchen wir ja eben dieser Tage abzuschrecken.
Weil du sagst begegnen, gerade im Cyberbereich zum Beispiel, sagt ja jetzt die EU beziehungsweise europäische Staaten, wir müssen da jetzt raus aus dem Reaktiven und auch ein bisschen in die Offensive gehen. Also nicht nur immer verteidigen gegen Cyberangriffe oder uns darüber beschweren, sondern vielleicht auch aktiv mal selbst im Cyberbereich was offensiv tun. Und ich weiß, das ist immer diese schwierige Unterscheidung offensiv-defensiv und ist die Offensive eigentlich eine defensive Aktion. Aber weil du eben gesagt hast, man muss reagieren, ist das eine Form von Reaktion oder wie reagiert man? Weil für uns und auch in mir spüre ich das, wir sind daran interessiert zu deeskalieren und haben die Sorge, wenn wir aktive Schritte nach vorne setzen, dass wir dann auf einmal diejenigen sind, die eskalieren und auf einmal sind wir in dieser Eskalationsspirale und auf einmal heißt es, wir hätten auch einen großen Anteil daran. Andererseits kann das natürlich nicht bedeuten, dass wir gar nichts tun. Oder läuft es darauf hinaus?
Genau, und das ist auch so ein bisschen, das ist natürlich auch das Kalkül Russlands, dass wir in unserem Wunsch, den Frieden zu wahren und ihn zu deeskalieren, immer weiter zurückschrecken und jedes Mal sagen, naja gut, aber das war ja jetzt doch nicht so schlimm. Das war jetzt irgendwie, also wir haben ja auch wirklich mehrfach die Fälle gehabt, dass man den Eindruck hatte, dass Russland wirklich einfach mal ausprobiert. Was passiert denn? Beispiel die knapp 20 Drohnen, Militärdrohnen, die über, ich glaube es war Belarus, nach Polen reingeflogen sind. Das ist eigentlich keine hybride Kriegsführung mehr. Das ist so ein bisschen so ein Testfall wie reagieren sie denn? Es ist eine Gratwanderung. Also ich verstehe den Wunsch der Deeskalation und ich verstehe den Wunsch zu sagen, Wir wollen nicht die sein, die quasi letztendlich den Krieg ausgelöst haben. Nur man kann sich auch irgendwie in der Ecke verteidigen. Und teilweise ist dann eben auch Angriff die beste Verteidigung. Insofern, ich würde bei Cyber und anderem tatsächlich solche offensiveren Maßnahmen a priori gutheißen. Man spricht ja auch so schön neudeutsch von Hackback. Das hassen alle Cyber-Experten, aber das ist so ein bisschen die Richtung. Ich glaube, wir werden da offensiver werden müssen, denn das Problem ist halt, wenn man sich immer alles gefallen lässt, dann hat man sich irgendwann in die Ecke verteidigt und wurde so ein bisschen überrannt, ohne dass man sich je wirklich hat verteidigen wollen. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer vielleicht es war eine Podcast-Reihe von der Welt, die haben so ein Kriegsspiel auf Deutsch, also so ein Szenario gemacht, wo es eben um den Angriff Russlands auf NATO- und EU-Territorium gab. Und ich fand es ehrlich gesagt total schockierend, dass sie hatten dann deutsche, also ehemalige und aktuelle Politiker, die aber andere Rollen gespielt haben. Und das fand ich so ein Fall von sich in die Ecke verteidigen. Also da wollte man so lange irgendwie deeskalieren und irgendwie nichts machen, weil man sich nicht wirklich getraut hat, dass am Ende irgendwie quasi Russland alles bekommen hat, was sie wollten. Also ich vereinfache jetzt sehr, aber alles bekommen hat, was sie wollten, ohne wirklich was tun zu müssen. Und das kann es halt eben auch nicht sein. Grundsätzlich finde ich allerdings schon, dass gegen viele dieser hybriden Maßnahmen unsere erste Antwort schon erstmal eine vernünftige Verteidigung sein sollte. Und das haben wir halt oft nicht. Also denken wir an die Drohnenüberflüge. Es ist halt unglaublich, unfassbar, dass die Europäer weiterhin nicht in der Lage sind, solche Dinge einfach abzuschießen und runterzuholen, was 100% unser Recht wäre. Das ist gefährlich, die in unserem Luftraum zu haben. Die müssen identifiziert werden. Da müssen wir erstmal unsere eigenen Fähigkeiten haben. Und dann wäre natürlich die Hoffnung, wenn man eben alle Drohnen, die da so rumschwirren, selber runterholen kann, dass das dann damit eben auch aufhört. Also da ist dann eben auch eine Verteidigung, eine gewisse Abschreckung, weil es dann halt eben auch nichts bringt. Also es muss halt nicht immer dann direkt den Gegenangriff planen.
Ich war gestern bei einer Diskussionsveranstaltung eingeladen und habe ein, zwei kritische Worte über unsere Handhabung der Neutralität verloren, woraufhin eine Dame aus dem Publikum dann in der Fragerunde mich gefragt hat, ob ich Kinder habe und ob ich diese Kinder in den Schützengraben schicken will. Das heißt, sehr oft, wenn man zum Beispiel sagt, man muss reagieren oder man muss das tun, kommt dann die Sorge, dass das eigene Kind oder man selbst im Schützengraben liegt. Meine Antwort, die war vielleicht ein bisschen patschert, also ungeschickt, war zu sagen, also Krieg heißt erstens einmal nicht zwangsläufig, dass jemand in einem Schützengraben festsitzt, sondern oft auch, dass man in irgendeiner Form beitragen muss zur Verteidigung. Und gerade bei deinem Thema der Drohnen musste ich da denken an einen Artikel, den werde ich auch in die Shownotes packen, vor ein paar Wochen erschienen ist, oder vielleicht sind es mittlerweile auch schon Monate, wo man aus ukrainischer Sicht die Drohnenkriegsführung ein bisschen verglichen hat mit Videospielen. Also diese Gamification und dass man da auch Anreize geschaffen hat, dass die Drohnenpiloten auch effizienter geworden sind und eben auch gezeigt hat, das heißt nicht notwendigerweise, dass du da im Feld stehst, sondern vielleicht bist du auch irgendwo etwas weiter weg vom Schlachtfeld und steuerst eine Drohne. Ist das auch ein wenig übersimplifizierend? Ist das auch ein wenig zu kurz gedacht, wenn man Drohnen vergleicht mit Videospielen und ein bisschen da suggeriert, der Drohnenpilot ist eh in Sicherheit und es geht darum, dass der ein guter Videospieler ist, der muss auch gar nicht fit sein, der kann neben sich eine 2-Liter Flasche Cola haben und Hauptsache er kann gut Videospielen, weil das bedeutet auch, dass er eine Drohne gut steuern kann?
Okay, also da war jetzt viel drin. Das erste ist, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem, ich würde die Frage oder die Kritik, die da kam, nicht beantworten mit: Vielleicht gibt's die Schützengraben so nicht mehr, weil, wie gesagt, ich bin...
Wie gesagt, das war Batschert von mir, ja.
Ja, also das ist halt so mein Punkt, was ich vorhin meinte, dass ich in dem Moment, in dem man über Krieg redet, muss man eben auch wirklich die Extreme sehen von, wie gesagt, die 18-jährigen Rekruten, die irgendwo im Schlamm sterben. Und ich finde das so schrecklich, aber deswegen sage ich das auch. Also das muss man schon quasi eben mit einplanen. Das will niemand und das wäre eben auch meine Antwort gewesen oder ist meine Antwort auf solche Reaktionen, dass ja die ganze Idee ist von militärische Fähigkeiten aufbauen, im österreichischen Fall vielleicht auch die Neutralität so ein bisschen hinterfragen und anders zu machen, dass man eine vernünftige Abschreckung und eine Verteidigung aufbaut, dass es nie dazu kommt, dass irgendwer in den Schützengraben muss und schon gar nicht irgendwie die 18-jährigen Rekruten. Das ist so das eine. Das zweite, so mit den Drohnen und Gamification und in Sicherheit. Also die Diskussion ist ehrlich gesagt schon sehr alt und war zum gewissen Grade, würde ich sagen, relevanter in den sogenannten Drohnenkriegen der USA, wo wir tatsächlich die Situation haben. Also wir reden hier von Ende 2000er, 2010er, wo ja die USA in mehreren Ländern dieser Welt, vor allen Dingen Pakistan, Jemen und Somalia, Drohnenkriege, kann man fast so nennen, geführt haben und eben mit Drohnenangriffe da geflogen sind. Und diese Drohnen wurden geflogen primär von Soldaten und teilweise Geheimdienstmitarbeitern, die in Nevada, in der Nähe von Las Vegas, quasi in klimatisierten Containern saßen und eben da Krieg, wenn man so will, gespielt haben und dann am Ende der Schicht wieder nach Hause gegangen sind. Und da gab es eine große Diskussion darüber, wie moralisch richtig das ist und auch wie problematisch. Und die waren in der Tat auch sehr komplett in Sicherheit und konnten da eben auch ihre 2 Liter Cola trinken. Aktuell ist die Situation ehrlich gesagt nicht so. Also im Gegenteil, die Drohnenpiloten sind in der Ukraine die mit am meisten angegriffen werden. Die sind absolut auf dem Schlachtfeld und sind eben, also das war teilweise die Einheiten, die am meisten Verluste zu beklagen hatten, weil die besonders angegriffen wurden, weil sie eben so relevant sind. Insofern, also da hat man zumindest, man hat nicht diese Situation, dass da irgendwie, ja, der Drohnenpilot, der irgendwie aus der Sicherheit da Krieg führt, so gibt es das aktuell nicht. Was es aber in der Tat gibt, und das ist ein wichtiger Punkt, ist diese sogenannte Gamification. Also die Ukraine hat auch so ein Punktesystem, dass man für jeden Kill, also Kill ist, kann ein Panzer zerstört sein, kann aber eben auch wirklich eine Tötung sein, quasi Punkte bekommt und die man dann auch einlösen kann, zum Beispiel um neues militärisches Equipment zu kaufen. Ich finde das ziemlich schrecklich. Ich tue mir allerdings auch sehr schwer, hier in meiner sicheren Wohnung in Paris irgendwie die Ukrainer zu kritisieren und wie die irgendwie ihren Krieg führen, weil sie, wie gesagt, ihr Leib und Leben verteidigen und in der Ukraine wird gemacht, was funktioniert. Ich glaube aber schon, dass man sagen kann, dass es von einer moralischen Sichtweise nicht ideal ist. Also in jedem Krieg hat man die Entwicklung, dass der Gegner dehumanisiert wird und all sowas. Ich finde, dem sollte man nicht Vorschub leisten. Also wir sehen diese Gamification und die Drohnen tragen da zum gewissen Teil dazu bei. Sie kreieren gleichzeitig eine Distanz und eine Nähe. Distanz insofern, als dass ja eben der Pilot, die Pilotin nicht in der Drohne sitzt und insofern also weit weg ist, vielleicht nicht unbedingt in Sicherheit, aber weit weg. Aber gleichzeitig eben sieht, was die Drohne sieht und das teilweise ja mit diesen Brillen und all sowas, wie wir das eben aus Videospielen kennen. Insofern, die Grenze zwischen ja, Realität und Videospiel verschiebt sich hier teilweise. Ich kann nicht empfehlen, dem Vorschub zu leisten. Ich will aber, wie gesagt, auch wirklich nicht hier in meinem sicheren Ort irgendwie sagen, die Ukraine macht das ja irgendwie falsch. Aber den Punkt finde ich zumindest ja doch relativ problematisch.
Wir sind ja eine ähnliche Generation. Ich bin aufgewachsen mit Terminator 2, also diesem Bild von dem vollautomatisierten Roboter. Und jetzt auf einmal sind wir, und nicht erst seit jetzt, sondern schon seit längerem, ich glaube, das erste Mal ein Bericht von einer vollautonomen Drohne war in Libyen schon vor einigen Jahren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da wirklich dran war, aber es hieß zumindest in den Zeitungen das erste Mal vollautomatisierter Drohnenangriff, also mit Human off the loop, also nicht mal mehr einem Menschen, der das irgendwie noch unter Kontrolle hat. Wie weit sind wir von der Dystopie, die in Filmen wie Terminator skizziert wird, eigentlich noch entfernt? Plump gefragt, polemisch gefragt, bewusst polemisch gefragt.
Ich würde sagen, wir sind nicht allzu weit davon entfernt, aber sie sieht ein bisschen anders aus, als wir uns das so vorgestellt haben. Und das macht es dann teilweise auch ein bisschen schwierig. Also Punkt 1, es ist lustig, denn ich habe heute Morgen eben hier in Paris eine Unterrichtsstunde gelehrt an der Uni und da ging es um Science Fiction und den Einfluss von Science Fiction auf neue Technologien und die ganze Debatte. Und deswegen ist es jetzt lustig, dass du den Terminator erwähnst, aber das ist in der Tat wirklich relevant. Und ich bin der festen Überzeugung, dass zum Beispiel die Tatsache, dass gerade Drohnen, auch jetzt bevor sie irgendwie relevant wurden in der Ukraine, so stark die Debatte auch beeinflusst haben und so viele Menschen auch einfach eine Meinung zu Drohnen hatten und irgendwie so das so mitgenommen haben, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass Drohnen irgendwie so in Science-Fiction und Science-Fiction-Filmen irgendwie so bekannt waren und dass das so was Dystopisches hat und dass das viele Menschen irgendwie deswegen bewegt hat. Also das dazu. Vollautonome Drohnen und ehrlich gesagt vollautonome Waffensysteme. Wir reden, das müssen keine Drohnen sein, dass der Link zu Drohnen ist, dass Drohnen halt sowieso schon unbemannt sind oder ferngesteuert und dann war es relativ einfach, da noch quasi denen noch mehr Autonomie zu geben irgendwie. Aber Autonomie in Waffensystemen kann in den verschiedensten Formen kommen und muss jetzt nicht irgendwie ein Drohnen sein. Technisch sind wir da ehrlich gesagt schon. Also es ist technisch relativ einfach, ein Waffensystem zu designen, dem man sagt, okay, flieg los und do your thing. Also such dir ein Ziel, gleich das ab mit KI, mit irgendwie deinen Datenbasen, ob das das Richtige ist und dann schieß es ab. So, das ist technologisch ehrlich gesagt einfach keine Herausforderung mehr. Wir sehen es in dieser Art und Weise auf den Schlachtfeldern noch nicht so wirklich. Das ist so eine Debatte und manche Experten werden sagen, doch, gibt es schon, andere sagen noch nicht so wirklich. Das ist so ein bisschen, ne, die Vollautomate-Drohne in Libyen übrigens, das war so ein bisschen, nicht eine Zeitungsente, aber so ein gewisses Missverständnis. Da haben die Vereinten Nationen in so einem Bericht erwähnt. Da ging es um so eine Loitering Ammunition, die halt laut Hersteller auch ziemlich irgendwie autonom sein konnte. Und dann hat die UN daraus gemacht, okay, die Drohne jagt hier irgendwie die Leute. Das ist so absolut nicht belegt. Also nur um diesen Fall mal so ein bisschen zu debunken. Aber das ist auch jetzt nicht so wirklich relevant. Der Punkt ist halt, wir haben inzwischen auf den Schlachtfeldern der Welt Systeme, die ganz schön viel, ganz schön autonom können. Die meisten Militärs haben gar nicht so ein Rieseninteresse daran, solche Systeme einzusetzen, wenn sie es denn nicht müssen. Also das ist auch ein bisschen so eine Fehlvorstellung von vielen Leuten. Viele Leute denken irgendwie so, yay, Militär sagt, toll, ich will hier den Terminator. Im Gegenteil, jeder militärische Entscheidungsträger hat Interesse daran, möglichst viel Kontrolle irgendwie über seine Soldaten, seine Waffensysteme zu behalten. Also Autonomie wird halt dann eingesetzt, wenn es quasi nicht anders geht, wenn eben zum Beispiel wegen der Geschwindigkeit der Kriegsführung nur irgendwie der Algorithmus antworten kann und der Mensch nicht. Also es ist so ein bisschen, es ist nuancierter als, wir haben jetzt quasi schon die Terminator-Kriege und es sind eben nicht die Terminator-Kriege, es sieht ein bisschen anders aus, aber es sollte uns schon klar sein, dass wir bei den Möglichkeiten schon extrem weit sind, dass es tatsächlich ganz schön autonome Waffensysteme da draußen gibt und dass oft der Grund, warum dann es noch nicht vollautonom ist, mehr damit zu tun hat, dass man eine politische Entscheidung hat oder eine militärische Entscheidung, dass man sagt, wir wollen da lieber eine menschliche Entscheidung irgendwo noch vorschalten. Man spricht ja im Fachterminus von meaningful human control, also irgendwie so einer echten menschlichen Kontrolle. Das ist nicht irgendwie einer Unfähigkeit der Technologie geschuldet, sondern eher ja, der Bereitschaft der Politik und des Militärs, da noch nicht die Entscheidung abzugeben, weil man das eigentlich nicht so gerne möchte. Aber da können wir schon auch hinkommen.
Ich möchte noch ein letztes, aber großes Fass aufmachen, weil du es ganz am Anfang bei deiner Vorstellung erwähnt hast. Europäische Verteidigung, europäische Souveränität. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr großes Fass, aber es ist ein Fass, das ich trotzdem unbedingt aufmachen muss, gerade weil ich mit dir spreche. Wie kommen wir da hin? Weil ich höre immer wieder, schon seit ich weiß nicht wie lange, wahrscheinlich länger als es mich gibt, Europa will, aber kann nicht, weil dann gibt es immer irgendwelche Querelen und Deutschland und Frankreich können sich nicht einigen und dieses Land will die eigene Technologie pushen und dass da Geld hineinwandert und man schafft es nicht, sich zu einigen. Und dann war Trump, dann hat man gesagt, jetzt ist das ein Alarmsignal. Gefühlt jetzt, polemisch gesagt, ist dann auch nicht wirklich was passiert. Dann war Biden allem aufgeatmet und gedacht, Trump ist die Ausnahme. Jetzt ist Trump wieder da und jetzt haben wir langsam das Gefühl, Biden war die Ausnahme. Und es wird vielleicht nie wieder einen genuin transatlantischen Präsidenten geben, zumindest nicht so einen, der wie Clinton beispielsweise gedacht hat oder von mir aus auch George W. Bush gedacht hat. Mit anderen Worten, wir müssen uns jetzt selbst verteidigen, weil die USA es faktisch nicht mehr tun werden und auch nicht mehr tun wollen und jetzt definitiv nicht mehr tun wollen. Also noch zu einem viel größeren und deutlicheren Ausmaß als beispielsweise noch während des Kalten Krieges, wo ja schon bei de Gaulle diese Diskussionen waren und so weiter und so fort. Aber das ist ja jetzt wirklich ein Dammbruch und nicht nur eins, wo man sagt, in der Geschichte war das schon so oft, sondern Trump denkt ja wirklich fundamental anders. Der viel zu langen Rede, kurzer Sinn, europäische Verteidigung, wo sind wir und wo können wir hin und warum kommen wir dort nicht hin oder warum sind wir nicht schon längst dort?
Also ich glaube, wir leben tatsächlich aktuell durch eine Zeit von tektonischen Plattenverschiebungen in der Geopolitik. Russischer Angriff auf die Ukraine, der Aufstieg von anderen Akteuren und ganz wichtig eben das Wegwenden der Vereinigten Staaten einmal von der europäischen Sicherheit und auch ganz grundsätzlich so ein bisschen vom internationalen System, so wie sie es bisher am Leben gehalten haben. Das ist eine fundamentale Änderung für die europäische Sicherheit. Und wenn es einen Terminus gibt, der in den letzten Jahren überstrapaziert wurde, dann ist es der des Weckrufes. Aber wir hatten jetzt eben wirklich eine Reihe von Weckrufen für die Europäer, die man so auch nicht mehr verschlafen konnte. Die wir auch, glaube ich, nicht verschlafen haben. Also für das Argument Glas halb voll muss ich schon sagen, es wird in Europa aktuell und seit einigen Jahren wahnsinnig viel getan, um unsere Verteidigung zu stärken. Die deutsche Zeitenwende ist so eine ganze, einen ganzen Bereich irgendwie, die durch die Gegend laufen und sagen, die Zeitenwende findet nicht statt und so weiter. Ich halte davon relativ wenig, als dass ich doch wirklich sehr viel Wandel sehe und unglaublich viel Geld ist im System und es wird wahnsinnig beschafft und da findet auch ein Mentalitätswandel statt. Wir sehen in Polen, was da irgendwie beschafft und gemacht wird. Und ehrlich gesagt, in ganz Europa, mit minimalen Ausnahmen und natürlich, je weiter man irgendwie von Moskau vielleicht entfernt ist, desto weniger Sorgen macht man sich auch. Aber ganz grundsätzlich sehe ich doch tatsächlich, dass dieser Weckruf in Europa einen wirklichen Einfluss gehabt hat. Das Problem, und da kommen wir jetzt so ein bisschen auf Glas halb leer und vor allen Dingen auf deine Frage nach der europäischen Verteidigung. Wir tun uns immer noch wahnsinnig schwer, das mal wirklich gemeinsam zu machen. Wir haben ja die NATO und wir haben die EU. Die EU, die ja auch immer mehr ein wirklich Verteidigungsakteur wird, ein Sicherheitsakteur, was sie ja nie sein wollte. Im Gegenteil, ist ja das Letzte, was die EU machen wollte. Ne? Also alles irgendwie Militär und so war ja wirklich das Letzte. Das wollte man ja dezidiert nicht. Und zunehmend wird die EU auch ein Verteidigungs- und Sicherheitsakteur. Aber das Problem ist halt, wir machen immer noch zu viel so parallel und einzeln und zu wenig miteinander, bei dem Miteinander. Also ich würde es mal so sagen, wir machen europäische Verteidigung irgendwie, aber wir machen nicht wirklich paneuropäische Verteidigung, wir machen nicht wirklich gemeinsame europäische Verteidigung. Wir hatten jetzt gerade den Fall, dass das deutsch-französische riesengroße Kampfflugzeugbeschaffungsprojekt uns irgendwie in sich zusammenfällt. Die Eurodrohne ist, soweit ich es sehen kann, weitestgehend Geschichte. Vielleicht fällt der gemeinsame Panzer als nächster. Also bei den gemeinsamen Entwicklungen, bei den gemeinsamen Beschaffungen, das ist unglaublich schwierig und der Teufel liegt im Detail. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen und das darf eben dann nicht so ankommen wie, wir kriegen es nicht hin und wir machen es nicht. Das Problem ist nur, wir machen es relativ wenig zusammen und zu viel einzeln und das bedeutet eben immer auch Redundanzen, aber negative Redundanzen, also wo wir quasi alle Geld ausgeben, ist mal platt gesagt, fürs selbe, wo man es lieber zusammen machen sollte. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich weiß nicht, ob jetzt langsam eben im Zuge dieser wirklich fundamentalen Veränderung, die wir erleben, jetzt vielleicht irgendwann der Punkt kommt, wo wir uns dann doch zusammenreißen und es irgendwie hinbekommen und wirklich was mal ändern. Gerade sieht es noch nicht danach aus, aber also wann, wenn nicht jetzt, wann, wenn nicht nach Weckruf 25? Aber ja, das ist die Glas halb leer Antwort, dass wir es nicht so richtig gut gemeinsam machen und eher so parallel und nebeneinander. Aber dieses Parallel und Nebeneinander trägt immerhin auch Früchte. Also das ist dann, ja, Glas halb voll.
Wenn du einen politischen Wunsch frei hättest oder du in einer absoluten Machtposition wärst, was wäre der oder was wäre der erste Schritt, den du jetzt setzen würdest? Was wäre denn am dringendsten?
Ah, das ist irre schwierig. Also, ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, wenn ich jetzt Deutschland und Europa nehme, was ich mir wünschen würde oder was ich eben machen würde, wenn ich selbst in der Position wäre, wäre konstanter, unaufgeregt, aber mit der nötigen Ernsthaftigkeit den Menschen erklären, dass die Zeiten sich tatsächlich fundamental geändert haben, dass auch diese Realität, in der wir auch beide groß geworden sind und auch so diese ganze Post-89 irgendwie Idee, das Ende der Geschichte und dass alles nicht mehr relevant ist, dass es einfach vorbei ist. Und das ist total tragisch. Ich finde das auch ganz schlimm. Ich würde mir auch was anderes wünschen für mich, aber vor allen Dingen für meine Kinder. Aber ich glaube, dem muss man so ins Auge sehen. Und das Problem, das ich sehe, ist, dass wir immer wieder diese Momente haben, wo jemand kommt und sagt, 2029 kann Russland uns angreifen und teilweise wird das dann so dargestellt, 2029 greift Russland uns an und es ist so ein bisschen, nicht Panik machen, das wäre jetzt gemein, aber so diese Momente, wo man wirklich sagt, so um Gott, Gottes Willen und dann irgendwie lange nichts mehr und dann redet man irgendwie über Rente und Wirtschaft und all die anderen Probleme, die wir auch haben. Und was ich mir einfach wünschen würde und was ich versuchen würde zu machen, ist eine unaufgeregtere, aber konstantere Begleitung von, okay, die Zeiten haben sich geändert. Es ist alles unsicherer geworden. Das bedeutet auch eine gewisse individuelle Verantwortung. Also von irgendwie worüber wir jetzt auch viel reden, ein bisschen mal Vorräte irgendwie im Keller haben und sich da mal so ein bisschen irgendwie auch nicht zu 100% drauf verlassen, dass immer alles sofort erreichbar ist. Ein paar Gedanken machen für eben den Fall der Fälle, was passiert, wenn mal der Strom ausfällt. Ist im Übrigen sowieso eine gute Idee, auch jetzt bei Starkwetterereignissen und anderen. Das muss man gar nicht mit dem Krieg linken. Aber da quasi dran zu bleiben und wirklich zu sagen, okay, wir versuchen uns jetzt hier eine Sicherheit, eine Verteidigung aufzubauen für eben diese neue Situation und das unaufgeregt, aber dauerhaft politisch zu begleiten, das ist was, was mir vielleicht am meisten fehlt und was ich anders machen würde. Ja, und das andere ist so ein bisschen, was wir gerade gesagt haben. Also wenn wir das mal auf europäischer Ebene gemeinsam machen könnten, das wäre halt so die Wunschvorstellung. Es ist nicht so, also wenn es so einfach wäre, dass ich jetzt sagen könnte, wir lassen jetzt dieses Gesetz und dann klappt das alles. Wenn es so einfach wäre, dann wären da andere auch drauf gekommen. Also das ist dann so ein bisschen zu einfach. Aber natürlich, die Wunschvorstellung wäre, dass wir viel mehr auch gerade in der Beschaffung und in der gemeinsamen Entwicklung das zusammen machen, um da mal ein paar Skaleneffekte auch mitzunehmen. Ja, das wäre so das Zweite.
Also ruhig raus aus der Komfortzone, aber raus aus der Komfortzone.
Ja. Ja, weil wir wurden eben aus unserer Komfortzone gekegelt und so der Wunsch, das nicht wahrzunehmen oder da immer wieder versuchen reinzukrabbeln, das wird halt so nicht gehen. Und auch eben gerade, was so das Verhältnis zu den USA angeht, ich verstehe, dass das sehr schwierig ist, weil man ja auch öffentlich auftritt und das wird auch in den USA dann wahrgenommen, aber es muss schon einfach sehr klar gesagt werden, dass die Vereinigten Staaten für die europäische Sicherheit so einfach nicht mehr da sind und auch zwar unabhängig von Trump. So, das ist jetzt, diese Ära ist irgendwie vorbei. Das heißt nicht, um Gottes Willen, Panik, niemand verteidigt uns mehr. Artikel 5 und die nukleare Beistandsklausel und so weiter ist zumindest noch nicht ganz beerdigt. Aber also wir müssen uns einfach klar machen, dass so diese Idee, wir müssen wenigstens tun, weil wenn was passiert, dann kommt die Kavallerie. Das, wenn was passiert, ist wahrscheinlicher geworden und die Kavallerie kommt wahrscheinlich nicht. Deswegen müssen wir es selber machen. Und auch, wie gesagt, das vernünftig zu kommunizieren, ohne Panikmache, aber schon sehr klar, das fehlt mir dann teilweise dann doch noch zu sehr.
Ulrike? Danke, dass du bei Recht politisch warst.
Es war mir eine Freude.
Damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht politisch angelangt. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr dabei bleibt. Und auch schön, dass ihr diesen Podcast auf die ein oder andere Art unterstützt, sei es finanziell, sei es durch Feedback, sei es indem ihr die Folgen teilt, sei es indem ihr die Folgen und den Podcast auf der Plattform eurer Wahl bewertet. Danke, danke, danke. Und jetzt will ich das auch nicht unnötig in die Länge ziehen, wie ich das so oft mache. Je nachdem, wann ihr hier zugehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder auch eine gute Nacht.